Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört heute Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute zwei Alben dabei, die beide recht unkonventionell und künstlerisch mutig daherkommen, aber musikalisch eigentlich kaum unterschiedlicher sein könnten. Wir starten mit der recht schüchternen Beth Gibbons, die gerade ihr erstes echtes Soloalbum veröffentlicht hat. 10 Jahre hat sie daran gearbeitet, an den sehr persönlichen und emotionalen Songs. Und herausgekommen ist ein schwermütiger, berührender Kammerpop mit wunderschönen Orchestereinlagen. Und auch sehr emotional und persönlich, aber weder schüchtern noch wunderschön, ist unser zweites Album heute. Es handelt sich um Post-Hardcore, Alternative Metal oder auch Hyperpop der mittlerweile 20 Jahre alten Band Bring Me the Horizon. Das Album heißt Posthuman Next Gen. Und für alle, die uns im Internet hören, verkosten wir anschließend noch ein Einbecker Urbock Dunkel. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit der schon erwähnten Beth Gibbons und dem Album Life's Outgrown. Beth Gibbons ist eine britische Sängerin und den meisten wahrscheinlich bekannt als die Lead-Sängerin der britischen Band Portishead. Sie ist in jungen Jahren nach Bristol gegangen, wo sie dann eben die anderen Bandmitglieder kennengelernt hat und diese großartige Band gegründet hat. Es ist ihr erstes richtiges Soloalbum, das stimmt. Sie hat aber schon zwei Alben veröffentlicht, eins zusammen mit Paul Webb von Talk Talk, der als Rustin Man bekannt ist. Von dem haben wir auch schon ein Album besprochen. Das hieß dann auch Beth Gibbons und Rustin Man. Und dann gab es noch ein Album, und zwar ging es da um die dritte Sinfonie von Henryk Gorecki, was sie mit dem Sinfonieorchester des polnischen Nationalen Rundfunks unter der Leitung von Krzysztof Penderecki aufgenommen hat. Und sie sangen hier auf Polnisch. Das heißt also, diese dritte Sinfonie von Henryk Gorecki, da ist Gesang drin und Gibbons hat hier eben Polnisch gesungen. Sie hat dann auch einen Soundtrack komponiert zum französischen Film L'Annulaire von Diane Bertrand. Das heißt also, offiziell ist das sozusagen das dritte Album, aber eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, ist schon das erste Soloalbum nach eben Portishead. Ja, das Album wurde im Mai 2024 veröffentlicht, also in diesem Jahr zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und was kann man über dieses Album sagen? Naja, also es sind nicht nur fröhliche Lieder auf diesem Album. Lass es mich mal so formulieren. Ja, das ist doch eine weltbejahende, fröhliche Musik, die in diese Jahreszeit passt, oder?
Auf jeden Fall. Wir haben so sonnige Themen wie Angst, Menopause, ja. Lieblingsthema und Sterblichkeit. Das strahlt nur so vor Lebensfreude. Muss man sagen, nein. Aber natürlich ist es trotzdem ein wirklich schönes Album und natürlich auch deswegen ein schönes Album. Es ist auch ein erstaunlich zeitloses Album, weil natürlich das alles Themen sind, die in einem menschlichen Leben nun mal vorkommen. Gut, Menopause vielleicht nur in den weiblichen Leben oder den der Menschen, die mit einem weiblichen Körper aufwachsen. Dennoch sehr universale Gefühle, die hier beschrieben werden. Deswegen kann man sich da auch durchaus reindenken. Ja, gleichzeitig sehr persönlich, sehr intim, sehr nah an Beth Gibbons selbst. Und man merkt, wie viel Zeit sie damit verbracht hat. Also als ich gelesen habe, 10 Jahre, das ist natürlich schon relativ extrem. 10 Jahre für ein Album, dass da so viel Herzblut drin steckt. Man merkt aber, dass sie sich wirklich um jeden Ton Gedanken gemacht hat, um jedes Instrument. Dass sie, ich habe gelesen, dass sie da teilweise sogar mit Tupperware unterwegs war. Mhm. Was war noch? Warte mal, habe ich notiert? Genau, mit Gardinen gefüllte Kisten. Mhm. Wunderschön. Also solche doch recht originellen Sounds heben dann die Songs auch wirklich hervor. Das wären auch so einfach schöne Songs gewesen und interessante Songs gewesen, aber mit diesen Sounds, mit immer den richtigen Dingen am richtigen Ort, die Gefühle erzeugen, die Atmosphäre schaffen, teilweise ja auch einfach Orchesterinstrumenten, die an vielen Stellen einfach melancholisch schön oder treffend scharf an den richtigen Stellen die richtigen Noten spielen. Das ist wahnsinnig gut durchdacht. Das ist auch sehr, sehr tief empfunden. Und das ist auf eine Art und Weise melancholisch, die einen wirklich in den Bann zieht und die man immer wieder hören möchte. Dieses Album hat mich echt relativ süchtig gemacht, muss ich sagen. Das möchte man, sobald es durch ist, möchte man es direkt wieder starten. Das kann man eigentlich nur auf Repeat hören.
Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Es wird lang. Ich habe was zu erzählen.
Sehr gut.
Nein, also, wir erinnern uns mal am Ende des Songs Threads, auf dem letzten Song von Portisheads letzten Album, nämlich Third, stellte Beth Gibbons eine Frage. Wohin gehe ich? 2013 unterschrieb sie dann einen Plattenvertrag und kündigte an, dass sie bald ein Soloalbum veröffentlichen würde, aber daraus wurde dann nichts sozusagen, zumindest erstmal nicht. Quasi 10 Jahre später erst, also 2024 oder 11 Jahre später, muss man ja sagen, 2024. Stattdessen hat sie dann erstmal 2019 die schon erwähnte Symphonie der traurigen Lieder, nämlich die 3. Symphonie von Henryk Górecki, vertont, also besungen, nicht? 3 Jahre später war sie dann auf dem Song Mother I Sober von Kendrick Lamar auf dem Album Mr. Moral and the Big Steppers zu hören, auf dem sie auch als Autorin mitwirkte. Also es ist schon einiges passiert und ja auch die Geschichte mit Paul Webb und all diese ganzen Geschichten. Dennoch ist Gibbons alleine schon deswegen einzigartig, weil man in den letzten 30 Jahren so wenig von ihr gehört hat. Man denke alleine schon daran, wie groß ihr Einfluss war, wie unermesslich ihr Einfluss war. Alleine schon das Album Dummy von Portishead. Und dann hat man in den letzten 30 Jahren ebenso wenig von ihr gehört. Das gibt es relativ selten. Naja, 16 Jahre später ist aber eigentlich klar, wohin sie gegangen ist. Nämlich unter anderem zu diesem Album. Um nochmal auf diese Ausgangsfrage zurückzukommen. Ja, wir erinnern uns, wohin gehe ich? Zu diesem Album eben. Und das scheint diese Frage zu beantworten, die sich da gestellt hat. Life's Outgrown ist eigentlich ihr Solo-Debütalbum, haben wir ja gerade schon gesagt. Und so viel sei gesagt, es ist meiner Meinung nach das beste Debütalbum seit ganz langer Zeit. Vielleicht seit den 90ern, vielleicht seit Portishead, Dummy. Was dieses Album nicht ist. Es ist nicht einfach ein weiteres Singer-Songwriter-Folk-Album. Obwohl viele Songs auf diesem Album mit Gibbons an der Akustikgitarre und ihrem Gesang beginnen, kann man dieses Album wohl am ehesten als Kammerpop bezeichnen. Immer mal wieder mit so kleinen Talk-Talk-Momenten, was auch total Sinn macht, denn Lee Harris von Talk-Talk wirkt hier als einer der Produzenten mit. Also mit Talk-Talk hat sie es irgendwie. Erst Paul Webb, jetzt Lee Harris, interessant. Mark Hollis geht ja leider nicht mehr, der lebt ja nicht mehr, der ist ja weit ja nicht mehr unter uns. Nun gut, immer wieder gibt es kleine Figuren von Melodien, die einen umgarnen. Wir haben es hier mit Orchesterbrüchen geradezu zu tun, mit ausgeprägten, trägen Gitarrengezupfe. Und das klingt dann wie zum Beispiel in dem Titelsong dieses Albums ebenso kunstvoll wie bedrohlich. Wir haben Streichinstrumente von Cello über Violine, Viola, die sind teilweise furchterregend. Wir haben Farsiva Harmonium, also Farsiva Orgeln, Harmonium, die dann sehr sanft und beruhigend wirken wiederum auf der anderen Seite. Wir hören Solinas, Blockflöten, normale Flöten, Gitarren, Saxophone, Pfeifenorgeln, Pappkartons, Paella-Pfannen und Erbsendosen. Der Produzent James Ford, einer der 3 ProduzentInnen auf diesem Album, schlägt mit Metalllöffeln auf Klaviersaiten. Basslines beben, Hackbrette werden gezupft, Toms dröhnen und pulsieren. Dieses Album, wenn man es hört, kann man sagen, es handelt sich um beispielhafte, unerschrockene Verletzlichkeit, das die Sterblichkeit der Erde durchdringt. Es ist ein Album des Erwachsenseins. Das ist kein Album so Coming of Age oder irgend so ein Quatsch. Wäre auch völliger Blödsinn. Die Frau ist ja jetzt über fast schon 60 oder ist 60, glaube ich. Hm. 10 Stücke finden wir auf diesem Album, die alle auf ungewöhnliche Weise arrangiert sind, alleine schon wegen der ganzen komischen Instrumente, also dieser komischen Sachen, die hier zu hören sind. Und die in fragmentarischer und zum Niederknien hübsche Abschnitte unterteilt sind. Das einschüchternde, emotionale Arrangement spiegelt die Realität des Älterwerdens und des Verlusts geliebter Menschen wieder. In Gibbons eigenen Worten, es ist ein Album voller vieler Abschiede, sagt sie. Ein Album voller Verluste. Es geht um Menopause, hast du ja schon gesagt. Es geht um die kaputte Natur. Es geht um Menschen, die man vermisst. Auf diesem Album fühlt sich die blühende Hoffnung auf die Zukunft plötzlich trüber an, möchte ich mal sagen. Sie singt, alles geht ins Nirgendwo. Und irgendwie ist das alles bedrückend, aber sehr süchtig machend. Und dann kommt der letzte Song. Whispering Love. Und Gibbons richtet ihren Blick gen Sommersonne und sinniert über die Reinheit des Lichts. Es ist der Abschluss, wie das Ende eines traurigen Films oder eines Lebensabschnitts, wo sich die Wolken endlich für immer verzogen haben. Es wird die Landschaft von Wärme umarmt und sie singt, sie werden aufsteigen, wo sie können, wo sie wissen, dass sie sicher sind und hingehen können. Wo das Album die HörerInnen zurücklässt, ist ein Ort der Hoffnung, deswegen tatsächlich auch wegen dieses letzten Songs. Und ich glaube, eine der Stärken dieses Albums ist, dass sie von niemandem und jedem gleichzeitig singt. Diese Qualen, die sie dadurch lebt in diesen ganzen Songs, werden von Tonverschiebungen und kompositorischen Herrlichkeiten getragen. Man muss es wirklich so sagen. Dieses Album beschäftigt mich tatsächlich jetzt schon seit einigen Wochen. Und es kommt mir so perfekt vor. Ich konnte bis jetzt tatsächlich keinen einzigen Kritikpunkt entdecken. Die 10 Songs stehen alle irgendwie in Beziehung zueinander. Sie tragen sich gegenseitig. Die Produktion ist toll. James Ford, Lee Harris und Beth Gibbons selber, die das Album übrigens auch komplett gemixt hat, haben hier Grandioses geleistet. Nichts ist mittelmäßig auf diesem Album. Nicht mal annähernd. Und das macht einen dann natürlich dann erstmal nachdenklich und man überlegt so, naja, wir vergeben jedes Jahr jeweils 15 oder manchmal sogar 15 Mal Rent. Das ist dann so, das ist auch nicht schlimm. Bevor man aber ein Album umgehend als Klassiker bezeichnet, dazu gehört dann doch ein bisschen mehr. Es kann nicht alles ein Meisterwerk sein, keine Frage. Ich habe dieses mit dem Klassiker damals gemacht, als wir Warpaint gehört haben. Da habe ich sofort davon gesprochen. Ich habe es bei Random Access Memory von Daft Punk gemacht. Und ich mache es jetzt. Dieses Album vermittelt auf ganz wunderbare Weise das Gefühl von Traurigkeit, Wahnsinn und Kummer, das in jeder kleinen Fuge dieses Albums vorhanden ist und das auch gestern, heute und morgen in uns selbst zu finden ist. Und das macht das so zeitlos. Man wird hier 45 Minuten lang in die Abgründe des Lebens gezogen. Es ist außergewöhnlich instrumentiert. Es ist von außergewöhnlicher Ehrlichkeit. Es ist insgesamt ein unfassbar außergewöhnliches Album. Das ist ein Klassiker. Und ich glaube, wir werden über dieses Album noch sehr viel reden. Nun, dieses Album ist, wie schon erwähnt, im Jahre 2024 erschienen. Deswegen dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Es rennt.
Ja.
Was auch sonst.
Ja. 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 Das tut es. Wir werden über dieses Album noch viel sprechen. Ich bin da sehr sicher. Es wird viele geben, die dem nacheifern.
Hm. Dieses Jahr noch? Da bin ich gespannt.
Na, das weiß ich nicht, ob es in diesem Jahr noch ist, aber es wird lange nachhallen.
Hm.
Das ist wirklich ein Album, ich nenne es jetzt einfach mal ein Debütalbum einer Solokünstlerin, auch wenn es ja eigentlich schon das dritte Album ist, trotzdem. Dieses Album wird lange nachhallen. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, wie groß dieses Album ist. Damals habe ich bei Daft Punk schon gemerkt, da ist mehr. So. Bei Warpaint bin ich mir im Nachhinein nicht ganz sicher, das ist immer noch ein grandioses Album. Keine Frage. Ob das so einen Nachhall gehabt hat, kann man sich mittlerweile drüber streiten. Aber bei Daft Punk hatte ich recht. Und ich sehe dieses Album nochmal in der ganz anderen Liga als Warpaint. In diesem Sinne, wir haben gehört, Life's Outgrown von Beth Gibbons und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Ja, ich mache jetzt auch gar nicht den Versuch eines Übergangs, denn wir kommen zu etwas völlig anderem. Wir kommen zu Bring Me the Horizon und Posthuman Next Gen. Mhm. Vielleicht fangen wir so an. Wir haben im Jahre 2020, die Pandemie hat uns gerade voll im Griff, über ein Album dieser Band gesprochen, das hieß Posthuman Survival Horror. Das mochte ich sehr gerne. Wäre beinahe mein Album des Jahres geworden, damals, 2020. Und damals, 2020, war angekündigt, dass das die erste von 4 EPs sein solle, die innerhalb eines Jahres veröffentlicht werden sollten. Es kam dann etwas anders, also in dem Fall doch eine Gemeinsamkeit mit Beth Gibbons. Mhm. In diesem Fall hat es 4 Jahre gedauert und es ist dann doch ein volles Album draus geworden, statt einer zweiten EP. Und so wurde dann jetzt kürzlich auch im Mai 2024 Next Gen dann doch plötzlich um Mitternacht am 24. Mai veröffentlicht. Angekündigt war es letztlich, glaube ich, für den September 23, kam dann nicht raus, hing zusammen damit, dass ihr Keyboarder und Produzent Jordan Fish gegangen ist. Man weiß jetzt nicht, inwiefern ja, da wurde wohl noch eine Menge umgearbeitet und hinzugefügt und geändert und ergänzt und so weiter. Jedenfalls haben wir jetzt Posthuman Next Gen. Wer ist überhaupt Bring Me the Horizon? Habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist eine britische Rockband aus dem schönen Sheffield. Deswegen haben sie auch einen hervorragenden Akzent, den sie öfter mal rauslassen könnten. Und die Fachpresse ist sich nicht ganz einig, um welches Genre es sich hier handelt. Das ist schon bei den letzten Alben dieser Band der Fall gewesen, denn sie mischen irgendwie alles, was Gitarren hat. Hier mischen sie viel Metalcore, da kommen sie her, mit bisschen Pop-Punk, mit Hardcore, mit Post-Hardcore, was auch immer das dann ist. Bei Metal wird es langsam ein bisschen wild mit den ganzen Untergenres. Ist aber auch eine Menge Pop drin. Ich habe das Album immer wieder auch als Hyper-Pop beschrieben, hören, weil es halt zwischendurch einfach klingt wie sehr aggressiver Pop. Und sie haben natürlich ihre emo-typischen Screams dabei, für die der Frontsänger Olli Sykes auch bekannt ist. Thematisch geht es hier um Sucht und um Widerstand. Es geht um Selbsthass und Heilung und immer auch um so gesellschaftliche Themen, die genau damit zusammenhängen, den einfachen Weg gehen, also quasi die Droge oder die Sucht oder die digitale Ablenkung versus den schweren Weg gehen der Heilung des der Erfüllung der menschlichen Verbindung und der richtigen Dinge und wie sich das Ganze irgendwie psychologisch innerhalb und zwischen den Menschen abspielt. Und auch auf diesem Album haben wir wieder eine Reihe von Gästen zu hören, unter anderem die norwegische Singer-Songwriterin Aurora, die haben wir auch schon mal in dieser Sendung besprochen, außerdem Rapper Lil Uzi Vert, Daryl Polambo von Glassjaw, auch eine Metalband, und die ganze Band Under Oath. Hören wir doch erstmal Herrn Martin dazu.
Ja, siehe da, ein Konzeptalbum. Ja. Gar im Stile einer Suite. Wie erfreulich. die Geschichte knüpft ja laut Aussage der Band an die Geschichte des Vorgängeralbums an. Mhm. Also habe ich mir, damit ich weiß, worum es geht, weil ich das natürlich wieder vergessen habe, wir haben es, glaube ich, sogar besprochen, selbstverständlich nochmal angehört. Und da ging es ja um alle möglichen Facetten der Liebe, um das Schöne und nicht so Schöne, um Ängste, Wut und um Enttäuschung, um das Verliebtsein und um Trennung. Es ist wohl auch ein bisschen autobiografisch, also vom Sänger dieser Band. Insgesamt soll es ja oder sollte es am Ende oder soll es immer noch eine vierteilige Geschichte werden. Wir haben also noch zwei weitere Alben vor uns. Und wenn man jetzt mal zu diesem Album kommt, um das es hier ja gehen soll, also zum Nachfolger von dem gerade schon erwähnten, hier nun hatte man das Problem, dass man plötzlich nicht so viel Zeit hatte, wie man eigentlich ursprünglich gedacht hat. Denn so ein großes Projekt ist gar nicht mal so leicht zu wuppen, wenn man plötzlich wieder so ein Leben hat, wenn plötzlich kein Corona mehr da ist. Das Konzept war dann doch größer, als man dachte, und insgesamt drohte das Ganze der Band ein bisschen über den Kopf zu wachsen, habe ich so recherchiert und im Hinblick auf dieses Album. Deshalb hat man das Konzept an einigen Stellen überdacht, angepasst und neu gestaltet. Vor allem hat man sich davon verabschiedet, jedes Jahr ein weiteres Album dieser Serie zu veröffentlichen. Und das ist nun das Ergebnis dessen. Was wir hier hören, ist zum einen ein wenig, ein wenig post-hardcoreiger als der Vorgänger. Es gibt auf diesem Album Songs wie Cool Aid, Dark Side und Amen. Das sind sehr hübsche, hymnische Geschichten. Etwas, für was die Band ja auch bekannt ist. Es gibt aber auch so tanzbare Elektronikgeschichten, so wie der Song Strangers. Es gibt Grunge-Anleihen im Song R.I.P. oder R.I.P. Es gibt ein bisschen Alternative Rock à la Smashing Pumpkins im Song Utopia. Im Schlussstück Dig It wird sogar ein bisschen mit dissonanten, ohrenbetäubenden Ideen rumexperimentiert. Das ist ja was für mich.
Da habe ich schon gefürchtet, dass du den Hörer wegschmeißt.
Nee, ganz im Gegenteil. Okay. Ich mag sowas doch.
Gut. Ja, sehr gut.
Was nun den lyrischen Anschluss angeht, hier wird nun nach dem Glauben an etwas gesucht, was man offensichtlich verloren hat aufgrund der Trennung. Womit wir wieder beim Autobiografischen wären. Vielleicht hat man die Liebe verloren, man sucht nach Neuem, nach einer neuen Heimat, nach einem neuen Zuhause. Man sucht nun anzukommen. Ich finde viele musikalische Dinge hier sehr gelungen. Ich mag auch die Referenzen auf das letzte Album. Sicher war das ein oder andere anders geplant und man musste das ein oder andere neu denken. Dennoch finde ich, dass das insgesamt eine sehr runde gelungene Sache ist, dass das musikalisch passt, dass man sehr abwechslungsreich an die Sache rangegangen ist. Es wird einem nicht langweilig. Ich bin sehr unterhalten gewesen von diesem Album. Ich fand auch die Texte gar nicht so blöd, wie das manchmal bei solchen Bands ja ist. Und ich finde, es schließt auch sehr schön an und ich bin tatsächlich gespannt auf das dritte Album dieser Reihe, denn nach dieser ganzen Angst und Wut und Enttäuschung und Trennung von offensichtlich, ja, weiß ich nicht, vom Partner, von der Partnerin, und nun eben der Suche nach was Neuem, nach neuer Geborgenheit, bin ich gespannt, ob man in der dritten oder beim dritten Album weitersucht, ob man da was schon gefunden hat oder ja, wie es da weitergeht und was kann eine Band mehr erreichen als das? Das ist doch schon mal sehr viel. Also ich fand das ganz gut.
Sehr gut. Ja, dann ist das jetzt die Stelle, wo ich ein wenig aushole, denn hier gibt es auch noch ein bisschen Geschichte zu erzählen. Es ist völlig richtig, was du sagst über die Dramaturgie dieser beiden Alben bisher und diese emotionale Entwicklung, die da so nacherzählt wird. Interessant ist dabei, dass sie gleichzeitig noch so eine übergreifende Geschichte erzählen, die sie wohl hauptsächlich in ihren Live-Shows entwickelt haben, die jetzt aber gerade hier auf NextGen nochmal ganz dick mit eingewoben wird. Und das ist so eine Geschichte von einer, ich glaube, mörderischen KI, das hören wir ein bisschen zu oft, in einer postapokalyptischen Welt. Es geht alles so ein bisschen um Transhumanismus, ne? Also die Weiterentwicklung sozusagen der Menschheit, so durch Technik. Mit so ein paar netten Charakteren, die da auftauchen, die sie für ihre Live-Shows benutzen. Und das ist etwas, was man gar nicht wissen muss für das Album, was aber interessant macht, wenn man es mal gehört hat, weil diese Zwischenspiele, sie haben ja diese kleinen Ost-Einspieler zwischendrin, weil die im Grunde diese übergreifende Geschichte mit erzählen und die Songs so einbetten in so ein größeres Narrativ. Sowas mag ich ja immer gerne. Das sind so kleine Details, muss man nicht hören, kann man aber. Und wenn, dann kann man Stunden damit verbringen, diese ganzen Details daraus zu hören. Ist spannend. Was du auch schon angesprochen hast, ist, dass sie Anleihen machen bei sich selbst, beim letzten Album, aber auch in ihrer sonstigen musikalischen Geschichte und bei ihren eigenen musikalischen Einflüssen. Ein paar Sachen hast du schon genannt. Eine Sache, die noch nicht viel war, Limousine, der Song mit Aurora, fand ich, der war so nah an den Deftones. Das war schon schön, aber die hören wir ja nun auch gerne. Und Darkside klang ein bisschen, fand ich zwischendurch, gerade die ersten Mal, als ich es gehört habe, ein bisschen fast schon wie ein Best-of-Medley ihrer früheren Alben. Sie haben so ein paar Phrasen und so ein paar Melodien einfach da reingepackt, die man kennt und die immer so einen Aha-Effekt machen, irgendwie, wenn man die wiedererkennt. Nette Sache, klingt aber dadurch nicht alt oder irgendwie aufgewärmt, sondern als wären sie zurückgreifend, um was Neues zu erzählen. So, das waren wir mal, aber jetzt ist das kaputt oder so. Ne? Also wir brechen das nochmal auf und machen daraus was Neues. Das ist ziemlich cool. Überhaupt ist die Dramaturgie dieses Albums ziemlich spannend, weil sie durch diese Zwischenspiele die Songs verbinden, aber auch, weil am Anfang es doch sehr viel schwerer, heavier ist. Dann gibt es dieses beim ersten Mal hören sehr merkwürdige Übergangsritual, wo Leute irgendwelche Engel besingen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und danach kommt, ich glaube, Bullet With My Name On. Ja, ist dann das nächste. Und dann nimmt das ganze Album nochmal einen etwas dunkleren Turn. Ein Song, den ich erst überhaupt nicht verstanden habe übrigens, bis man mir zuspielte, dass es um den Konflikt zwischen Israel und Palästina geht. Ha. Also auch, ne? Das ist immer, diese Songs haben immer so viele Ebenen. Er erzählt von sehr persönlichen Gefühlen, er erzählt von gesellschaftlichen Entwicklungen und er erzählt diese übergreifende mörderische KI-Transhumanismus-Geschichte. Und irgendwie funktioniert es. Ich weiß nicht warum, irgendwie funktioniert es miteinander. Und was diese Zwischenspiele und hier zum Beispiel im Song hört man es auch ganz gut am Ende, mit diesem langen Outro, wo irgendwie noch irgendwelche geheimen Botschaften versteckt sind. Was sie hier auch sehr gut machen in der Dramaturgie, ist, dass man zwischendurch mal durchatmen kann. Denn es geht ja ganz schön zur Sache. Also da sind echt laute Dinge drin, die auch ganz offensichtlich für die Festivals dieser Welt gemacht sind. Aber man kriegt immer wieder so einen Durchatmer, wenn man das Album hört, wenn man nicht einfach durchballern kann. Es gibt Bands, die das machen. Keine Ahnung, irgendwie Death Metal, 12 Songs, 45 Minuten durchballern, aber weiß ich nicht, muss ich glaube ich nicht haben. Das ist hier schon ein bisschen mehr, bisschen dynamischer gemacht, finde ich schön. Ja, ansonsten, ich war total begeistert eben von diesen vielen Details, wenn man genau hinhört, und da ist dein Produzenten auch wahrscheinlich noch wesentlich besser als meins. Man hört so viele Ebenen. Hier ist noch ein Flüstern drin, da wird ein bisschen anders geschrien als da, hier ist noch ein Geräusch. Irgendwelche, keine Ahnung, also diese rückwärts gesprochenen Verse sind das Offensichtlichste dabei, aber solche Sachen sind überall drin. Und das ist echt, sowas macht mehr Spaß, ich weiß nicht warum. Das ist chaotisch teilweise, aber auf eine echt spaßige Art und Weise. Und dann haben wir tatsächlich auch, ich finde, zwei Songs drin, die ein bisschen lustiger sind. N.A. war eigentlich total düster, weil es die ganze Zeit nur um Selbstmordfantasien geht, aber halt auf eine reflektierte Art und Weise zurückblicken quasi. Und R.I.P. hast du auch schon angesprochen. Weiß nicht warum, aber diese Beats sind einfach schon fast ein Sommerhit. Naja, schon nette Dramaturgie, wie die da so durchgehen. Ja, insofern ganz was anderes und doch ein paar Gemeinsamkeiten mit Beth Gibbons. Mhm. Metalcore, was machen wir damit? Es ist auch im Jahre 2024 erschienen.
Ja, das bekommt von mir ein wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schnelles Läuft.
Sehr gut. Ja, ich muss ihm ein Rent geben. Dieses Album wird noch eine Menge, noch häufig durch meine Playlists laufen. Und dann schauen wir mal, welches Genre am Ende des Jahres bei mir gewinnt. Ich glaube, Beth Gibbons ist Monate für die Wintergefühle besser geeignet.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin auch im Überlegen, ob man Beth Gibbons so jedem empfehlen kann. Also das ist auch wirklich ein Album, was einen ganz schön in so eine...
Das geht einem ganz schön, ja.
Das ist schon, also wirklich... Ich bin auch schon die ganze Zeit im Überlegen gewesen, sagen wir, nach Cure 100 Years, ne? Gab es eigentlich nicht so ein Album, was so wirklich... Also das ist schon echt krass. Vielleicht doch Okay Computer von Radiohead. Da sind ja auch nicht nur fröhliche Lieder drauf.
Ja, ja.
Aber... Das ist schon, das geht schon hart. Also das, wir werden sehen.
Oh, das ist aber noch ein wichtiger Stichpunkt vielleicht, den ich auf jeden Fall noch mitgeben wollte für alle, die das Album noch nicht gehört haben, also Posthuman Next Gen jetzt. Es gibt ein paar Sounds und Themen, vielleicht sollte man das von vornherein auch einfach mitdenken, wenn man Metalcore hört, aber wer irgendwie Gewalterfahrungen hat oder so, vielleicht ist das gerade eure Musik, keine Ahnung, gibt's ja, also völlig nachvollziehbar, seid aber vorgewarnt, so Sachen wie halt zum Beispiel der Sound von einer geschossenen Waffe oder sowas, wenn man das nicht hören möchte, sollte man dieses Album vielleicht einfach auch nicht anmachen. Wollte ich noch als Warnung mitgeben. Da gibt's ja auch so Camps von Menschen, die einen, oder vielleicht liegt es auch einfach an der Phase, in der man ist, was so Verarbeitung von solchen schwierigen Sachen angeht. Ob man das gerade sucht, diese Aggression, oder eher nicht.
Auf jeden Fall.
Gut. Das heißt, wir haben gehört Bring Me the Horizon und Posthuman Next Gen und es gab ein Läuft von der Martinsen und ein Rennt von mir.
So ist es.
Und damit kommen wir zu unserem philosophischen Teil. Und wir wollten heute über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden.
Ja, wollten wir. Und zwar im Zusammenhang mit uns. Mit dieser Sendung.
Oh ja.
Unter anderem. Früher. Es geht jetzt mal kurz um früher. Ich bin ja nicht der weltgrößte Früher-Fan. So, ich bin nicht so davon überzeugt, dass früher alles besser oder schlechter war, sondern eigentlich eher alles anders. Aber trotzdem müssen wir jetzt mal kurz über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden und wie er sich so verändert hat im Laufe der Zeit. Wenn wir uns mal zurückdenken in die 70er Jahre zum Beispiel, dann war der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine langweilige Schnarchveranstaltung. Das hatte sicherlich damals sein Gutes und seine Berechtigung, war alles gut, war alles in Ordnung. Das brach dann in den 80er Jahren so ein bisschen auf, aber es war natürlich immer noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk und weil das immer noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk war, konnten auch so Leute wie Thomas Gottschalk erfolgreich werden. Weil die immer noch so anders waren als der Rest oder genug anders waren, dass sie so aufgefallen sind, dass sie eben eine Karriere daraus machen konnten. Und damals muss man sagen, im Radio konnte man Star sein. Leute wie damals Elmar Hörig kennt man bestimmt, wenn man da unten so aus dem Süden Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz kommt. So, das war damals so ein Star hier im Norden. NDR 2, Günther Fink, die Älteren werden sich erinnern. So, und dann passierte Folgendes. Dann kam der Privatfunk. Und das Erste, was das öffentlich-rechtlich gemacht hat, war nicht zu sagen, okay, da kommt der Privatfunk, der macht jetzt so, was ein Privatfunk eben macht, wir sind das Öffentlich-Rechtliche und wir müssen jetzt eigentlich genau noch öffentlich-rechtlicher werden, sozusagen, und noch mehr die HörerInnen belohnen, die sowieso ganz bewusst Radio hören. die also bewusst irgendwelche Sendungen einschalten, wo es Redaktionen gibt, also wo es Musikredaktionen gibt, wo die ModeratorInnen auch die Musik mitbringen und so weiter. Was sie gemacht haben, sie haben sich an den Privaten orientiert. Das heißt, es wurde schneller, lauter, hipper und durchgestylter. Es ging plötzlich nicht mehr darum, den HörerInnen teilweise was zuzumuten und anzubieten an neuen Dingen, sondern es ging um Durchhörbarkeit. Plötzlich ging es also darum, die Hörer zu berieseln und nicht mehr die Aufmerksamkeit der HörerInnen zu gewinnen. Das war plötzlich gar nicht mehr gewollt. Das mündete darin, dass zum Beispiel NDR 3 hieß es damals noch, jetzt heißt es ja NDR Klassik, einfach keine ganzen Symphonien mehr gespielt haben am Tage, sondern einfach nur noch so einen Satz gespielt haben. Und sie sind verkommen zu einem besseren Klassikradio. Und jedes Mal, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk den Privaten ein bisschen näher gekommen ist und jedes Mal, wenn man noch ein bisschen gestreamliner wurde und jedes Mal, wenn man noch ein bisschen mehr aufgegeben hat von dem, was einen eigentlich auszeichnet, jedes Mal, wenn man die eigentliche Kernkompetenz drangegeben hat und noch durchhörbarer werden wollte, noch belangloser in Anführungszeichen, noch möbelmusikiger, würde Erik Satie sagen, völlig zu Unrecht, seine Musik ist gar keine Möbelmusik, egal. Aber der Anspruch des NDRs war plötzlich, im Autoradio zu laufen, nebenbei, die Leute sollen gar nicht mehr, die sollen die Verkehrsnachrichten hören, ansonsten ist uns eigentlich egal, warum sie uns hören, Hauptsache sie hören uns überhaupt irgendwie. Wichtig sind eigentlich nur noch die MAs, das ist dieses, wo gemessen wird, wie viele Leute welchen Sender hören. Das ist wichtig für die Werbeeinnahmen oder für die Öffentlich-Rechtlichen. Wichtig, um sich zu rechtfertigen sozusagen. Dabei sollte es genau um das gar nicht gehen. Es sollte gar nicht um Einschaltquoten gehen. Das ist völlig belanglos für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich. Nun sagt der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich auf der anderen Seite, naja, aber wir brauchen ja auch eine Daseinsberechtigung. Fair enough. Man kann ja alles in homöopathischen Dosen machen und ich sage ja auch nicht, die sollen 24/7 anspruchsvolles Radio machen. Muss ja nicht jeder Radiosender 24 Stunden anspruchsvoll sein. Verlange ich ja gar nicht. Nun gut, jedes Mal, jedenfalls, wenn sie das Niveau noch weiter gesenkt haben, jedes Mal, wenn es noch durchhörbarer wurde, jedes Mal, wenn noch ein weiterer Sender sich dazu durchgerungen hat, die besten Hits der 90er, Nuller, 20er, 70er, 80er und weiß ich nicht was zu spielen, ja, jedes Mal, wenn das Programm noch weniger abwechslungsreich wurde und eigentlich nur noch aus NDR 2 am Vormittag, am Mittag, am Nachmittag und am Abend bestand mit Rock und Pop und Rock und Pop, ja, von 9 bis 12, von 12 bis 14 Uhr Rock und Pop und Rock und Pop, von 14 bis 16 Uhr dann nochmal Rock und Pop und Rock und Pop, von 16 bis 18 Uhr nochmal Rock und Pop und Rock und Pop, bis man dann abends irgendwann mal in die Spezialsendungen ging, wo dann wirklich mal was anderes gespielt wurde. Oder noch wert. Ja, noch, denn die Älteren erinnern sich, dass früher NDR 2 und WDR 2, ja, das waren mal die Jugendsender. Ja, also als ich jung war, war das, was heute Enjoy und 1 Live ist. Und das wurde dann mit den HörerInnen langsam älter und wurde dudeliger. Wollen wir mal so sagen. Es wurde belangloser, weil ja auch redaktionell geprägte Sendungen immer weniger wurden. Nun, diese Abendsendungen, die wird es demnächst auch nicht mehr geben. Weil WDR 2, NDR 2 und alle möglichen anderen, diese Art von Sender, diese erwachsenen Sender, die also heute für die, sag ich jetzt mal so, ja, 50 plus vielleicht so oder 45 plus ungefähr, die werden einfach zusammengeschaltet jetzt, hat sich der Öffentlich-Rechtliche gedacht. So, dass es jetzt auch von 18 bis 20 Uhr Rock und Pop und Rock und Pop, von 20 bis 22 Uhr Rock und Pop und Rock und Pop gibt und von 22 bis 24 Uhr auch nochmal Rock und Pop und Rock und Pop. Das heißt, sie werden noch mehr HörerInnen verlieren, weil diese Sendungen wurden ganz bewusst eingeschaltet. Und das sind eigentlich die HörerInnen, die das öffentlich-rechtliche Radio haben will. Sie will eigentlich HörerInnen haben, die bewusst Sendungen hören und nicht nebenbei Radio dudeln lassen. Nicht, dass es das nicht auch geben soll. Das ist ja alles in Ordnung. Aber das ist nicht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es ist auch nicht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie bei uns hier in Schleswig-Holstein, Welle Nord plötzlich von einem Schlagersender zu einem weiteren Rock und Pop und Rock und Pop Sender zu machen, weil die älteren Leute, die, ich sag jetzt mal so meine Eltern, die so 70 plus, die wollen das nicht hören, was ich höre. Was meine Generation hört. Da können die gar nichts mit anfangen. Es gibt keinen Schlagersender mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder nur sehr wenig. Das ist nicht in Ordnung. Also diese Genre-Geschichte läuft gar nicht mehr. Und auch die könnte man übrigens redaktionell gestalten. Ne? Man muss ja nicht auch, da muss man auch keine Playlist oder keine Hit-Rotation haben. Und da sind wir nämlich jetzt beim Punkt. Das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk da gerade macht, nämlich sich sukzessive im Grunde genommen, also ich rede vom Radio jetzt, ne? Im Grunde genommen bestimmte Sender einfach abschaffen, weil die nämlich dann irgendwann niemand mehr hört. Weil was willst du mit so einem Sender, der keine redaktionell betreute Musiksendung mehr hat, wie zum Beispiel erfreulicherweise auf Deutschlandfunk Kultur, wie zum Beispiel erfreulicherweise auf Radio 1 oder noch Bremen 2, ich glaube, das bleibt auch so, das ist ein Kultursender, das funktioniert da irgendwie anders. Radio 1 hat auch irgendwie Glück gehabt, das läuft auch als Kultursender, deswegen sind die da nicht mit drin, die haben da irgendwie Glück gehabt. Viele Sender sind da jetzt eben mit drin und werden natürlich logischerweise noch weniger gehört. Das ist doch völlig klar. Und die werden deswegen weniger gehört, weil es eben noch austauschbarer ist. Und wenn das austauschbar ist, wenn es nur noch darum geht, Sachen nebenbei zu hören, wenn es nur noch um Durchhörbarkeit geht, wenn ich was Durchhörbares haben will, dann mache ich mir eine Playlist bei Spotify, da brauche ich keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja. Ernsthaft? Ja, das Absurde ist ja eigentlich, dass Spotify die Rolle des Empfehlers übernommen hat, ne?
Nee,
mit den Themen-Playlists, die haben auch redaktionelle Playlists, denen Leute mittlerweile vertrauen. Das ist echt, das ist schon spannend. Es gibt noch Playlists, die von Spotify-Redakteuren irgendwie gemacht werden.
Ja.
Und dann irgendwie, aber klar, es gibt keine Ansagen, es gibt keine Geschichten dahinter, sondern es ist einfach nur die Auswahl der Songs. Ne? Aber
das ist nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wenn du bewusst öffentlich-rechtlichen Rundfunk hörst, dann hörst du ganz bewusst öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil du den Soundcheck hören willst mit Andreas Müller, weil du die Tonart hören willst auf Deutschlandfunk Kultur mit Andreas Müller oder mit Martin Böttcher, weil du Hahn Zeiglers wunderbare Welt des Pop hören willst auf Bremen 2, weil du irgendwas von Tommy Wosch hören willst auf Radio 1. Keine Ahnung. Das ist der Grund, warum du Radio einschaltest. Und nicht wegen irgendwelcher Musik, die du bei Spotify von morgens bis abends hören kannst. Und da kommen wir zu uns. Wir laufen ja auch im UKW. Wir sind in Schleswig-Holstein eigentlich wirklich eine der wenigen Sendungen, wenn nicht sogar die einzige, die so viele verschiedene Genres in einer Sendung vereint. Das haben wir ja schon öfter gesagt. Bei uns findet ja alles statt, von Renaissance bis Hip-Hop. Ne, wirklich. Und alles, was dazwischen ist, ob das nun Metal oder Pop oder Indie oder ich weiß nicht, keine Ahnung, Avantgarde oder sonst was ist, es spielt ja keine Rolle. Und das ist Radio. Unsere HörerInnen, das garantiere ich dir, sind mittlerweile 10-mal so klug wie die HörerInnen vom Klassikradio, von NDR Klassik. Ist ja egal, ist ja gar nicht mehr auseinanderzuhalten. Ja? Zumindest am Tage nicht. Abends mag das noch anders sein. So, das ist so. Weil die hören uns bewusst. Die schalten uns ein. Weil sie genau das kriegen. Weil sie nämlich was Neues entdecken. Radio soll überraschen. Radio soll machen, dass du plötzlich, das kannte ich ja noch gar nicht.
Ja, über den Tellerrand gucken,
ja.
Unbedingt. Nicht nur das, was du eh schon kennst, noch mehr davon.
Genau. So, Leute, die nur Pop hören, hören jetzt auch mal Klassik. Leute, die nur Indie hören, hören vielleicht jetzt auch mal Metal. Leute, die nur Metal hören, hören jetzt auch Jazz und so weiter und so fort. Und das kommt so selten vor, dass es, im Grunde genommen sind wir wie NDR 2 so Anfang der 80er Jahre. Das ist ein riesiger Gemischtwarenladen, den wir hier anbieten. Mit unterschiedlicher Musik galore, manchmal auch mit Philosophie und weiß der Geier was nicht allem. Aber das wird gehört. Das wird natürlich nicht im Autoradio gehört, wenn du irgendwie auf dem Weg zur Arbeit bist, weil nebenbei kann man uns nicht hören. Kann man, aber ist eigentlich relativ sinnlos. So, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk geht aber immer mehr in diese Richtung. Ich weiß nicht, was die vorhaben, was der Plan dahinter ist. Wollen die sich abschaffen? Radiotechnisch. Ich weiß nicht, was das soll. Ich verstehe es einfach nicht.
Ich fürchte auch, es wird, oder eigentlich hoffe ich, dass es genau in eine Richtung eigentlich wieder schlägt. Und das fürchte dann aber, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dabei auf der Strecke bleibt. Ich sehe gerade starke Parallelen zu allen anderen Informationskanälen, wenn ich so denke an die Zeit der Blogs. Dieses persönlich empfohlen bekommen. Wenn ich früher sage ich jetzt die Nullerjahre oder so, Nuller- und Zehnerjahre, Dinge gelesen habe. Sagen wir mal zum Beispiel in Blogs, aber auch in Online-Zeitungen oder sowas, dann habe ich so Connections aufgebaut. Ich habe Leuten angefangen zu vertrauen, die sehr gut schreiben, denen ich irgendwie, die konsistent waren oder die, wo ich wusste, da kommt eine spannende Auswahl oder kommt was Neues, da lerne ich was, wie auch immer. Und so baut man dann so sein Netzwerk auf an Quellen, die spannend sind. Hat auch noch funktioniert, als Facebook angefangen hat. Als aber die Algorithmen immer mehr darauf zielten, spätestens dann zu TikTok-Zeiten vor ein paar Jahren, immer mehr darauf zielten, dir mehr vom Gleichen zu geben. Nicht mehr das, was du dir ausgewählt hattest in chronologischer Reihenfolge, sondern das, wo du am meisten klickst, das, wo du mit am meisten Zeit verbringst, dir davon immer mehr zu geben. Das ist ja fast der gleiche Effekt wie Rock und Pop und Rock und Pop den ganzen Tag, weil das ist, was die, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, das lassen die Leute laufen und dann gibt es davon halt noch mehr und noch mehr. Und keiner denkt darüber nach, dass wir nicht 10 Sender brauchen, die gleichzeitig den ganzen Tag Rock und Pop spielen, sondern 10 Sender haben wollen eigentlich, die 10 verschiedene Sachen bringen zur gleichen Zeit. Aber gut, im Grunde, ich weiß nicht, ob die Parallele jetzt irgendwie standhält oder da eine ähnliche Entwicklung stattfindet, aber es hat die gleichen schlechten Konsequenzen, nämlich, dass wir uns immer weiter in solche Bubbles begeben, dass die großen Medien, die uns eigentlich verbinden sollten, aber immer nur das Gleiche machen und keiner mehr das hören will. Und der öffentliche rechtliche Rundfunk, genau wie du es gesagt hast, soll uns die Breite mindestens mal dieser Nation irgendwie zeigen oder der ganzen Welt. Soll uns genau das zeigen, wovon wir noch nicht wissen, dass wir es haben wollen. Machen sie aber nicht mehr. Oder zunehmend nicht mehr. Das ist auch super schade.
Zumindest viele nicht mehr, ja.
Genau. Und bei Zeitungen ja ähnlich. Ich brauche nicht noch mehr Clickbait. Ich brauche Zeitungen, die mir das geben, was sie für richtig halten, was journalistisch irgendwie sinnvoll ist und nicht den nächsten Artikel über genau das Thema, was ich schon 10-mal gelesen habe, weil ich es wieder anklicke. Will ich nicht. Wie schade.
Ja, wie schade. Aber ich verstehe den Plan dahinter nicht. Ich verstehe nicht, was ich verstehe es nicht.
Wo soll das hingehen?
Ja, eben. Was ist der Sinn des Ganzen? Dass man sich abschafft?
Ja,
ich brauche kein Radio zum Durchhören. Da kann ich Privatradio hören oder meine Spotify-Liste. Da habe ich mehr von.
Da ja, ich oder halt gar den einen Rock- und Pop- und Rock- und Pop-Sender. Ist ja okay,
wenn es
den einen
gibt. Ja,
oder
ja,
zwei. Genau. Ja, genau. Aber der reicht doch.
Genau, der reicht dann auch, ja. Es müsste ja eigentlich das Interesse des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein, mehr WDR-5 zu bauen. Nicht wahr? Also, das ist ja alles eine Katastrophe. Stattdessen wird genau im Gegenteil gearbeitet. Und ich verstehe den Sinn absolut nicht. Nochmal, jedes Mal, wenn die sowas gemacht haben, haben die HörerInnen verloren. Also jedes Mal, wenn sie noch austauschbarer wurden, haben sie HörerInnen verloren. Ich verstehe nicht, wie man an Starrsinn Grenzen der Beharrlichkeit einen Laden gegen die Wand fahren kann. Mit Ansage. Das ist, also ich, mir erschließt sich nicht, wo die Idee dahinter ist. Außer einsparen natürlich, aber das ist nicht die richtige Idee in diesem Zusammenhang.
Ja, wenn du einsparen willst, dann machst du halt direkt zu. Dann brauchst du nicht nochmal den gleichen.
Ja, so ungefähr.
Ja.
So ungefähr. So. Das heißt, entweder die wissen, was sie da tun. Entschuldigung, aber dann sind sie ja zum Teil an der falschen Stelle. So. Oder sie wissen es nicht, dann sind sie auch an der falschen Stelle. Womit wir beim nächsten Thema wären. Der Präsident des Lehrerverbandes, eines Lehrerverbandes muss man sagen, nicht der größte, aber auf jeden Fall eines Lehrer, es gibt mehrere Lehrerverbände, ähnlich wie es auch mehrere Gewerkschaften für die Polizei gibt und für Bahn und so weiter. Nun, einer dieser Verbände sieht das Wahlrecht ab 16 kritisch und spricht einem großen Teil der Jugendlichen politisches Interesse ab. Und ich dachte so, wer ist eigentlich für die politische Bildung in diesem Land zuständig? Und wenn jetzt der Chef des Lehrerverbandes sich hinstellt und sagt, die Jugendlichen haben gar kein Interesse an Politik, dann gibt es ja auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder der weiß, also was er sagt, ist ja ganz einfach, wir sind zu blöd, den Leuten das beizubringen. Auf Deutsch. Wir sind dazu nicht in der Lage, es tut uns furchtbar leid, schafft uns ab. Ne? Das ist ja im Grunde, ich meine, es ist wirklich, es ist, also, ach Gott, ey, ich werde wahnsinnig. Es ist wirklich, ich verstehe nicht, jedes Mal, wenn man Leuten ein Mikrofon hinhält oder Bildschirm, verlieren sie offensichtlich den Verstand. Egal. Also, denken wir das mal durch. Früher haben die Leute mit ab 18 gewählt, die meisten haben dann nicht mit 18, sondern 19, 20 gewählt, da waren die schon aus der Schule raus. So, da war nichts mehr mit Bildung. Jetzt wählen die mit 16, jetzt hätte ja so ein Lehrer eigentlich in meiner Vorstellung, in meiner Welt, irgendwie die Möglichkeit, die SchülerInnen sogar dabei zu begleiten und sie auf die Wahl vorzubereiten und Demokratie irgendwie fühlbar und greifbar zu machen. Mhm. Das sieht dieser Lehrerverband offensichtlich aber anders. Ich bin hingerissen, muss ich sagen. Wirklich, ich bin immer wieder erstaunt mit welcher Beharrlichkeit Menschen unfassbaren Blödsinn erzählen.
Das war wirklich, das ist traurig. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich hatte ein Fach namens Politik, ich glaube sogar ab der 7. Klasse, also lange bevor ich 16 war. Und ich hätte mir das gewünscht, wählen zu gehen, das wäre voll spannend gewesen. Wenn man das vorbereitet hätte, drüber gesprochen hätte, ja. Ich meine, du lernst irgendwie Bundestag hier und der Hansel macht das und der Hansel macht das, sagt dir aber gar nichts, weil es ist auch egal. Okay, ob Napoleon oder von der Leyen ist auch eigentlich, also ist halt ein Name, dann lernst du den und dann ist gut. Mhm. Aber wenn du dann wählen gehst, dann ist das plötzlich was in der Welt, dann hast du was gemacht. Das ist doch eine ganz andere, das wäre doch super.
Ja, aber wie gesagt, also...
Tja.
Der Vorsitzende dieses Lehrerverbandes ist halt der Meinung, also dass die meisten sich überhaupt nicht für Politik interessieren und dass er davon überhaupt nichts hält.
Ja.
Das ist also, ja. Wahl ab 16 ist nicht gut.
Das verstehe ich. Bei Fridays for Future waren auch hauptsächlich Muttis.
Ja. Also es ist faszinierend. Ich finde es faszinierend und drollig, wie Menschen es immer wieder schaffen, einfach so den Verstand zu verlieren. Ich bin sprachlos, wirklich. Ich bin absolut sprachlos. Aber hey, es ist mal wieder der richtige Mann an der richtigen Stelle mit den richtigen Kompetenzen. Also ganz ehrlich, jetzt nehmen wir mal an, das stimmt. Nehmen wir mal an, es würde stimmen. Nehmen wir mal an, der Mann hätte recht. Mhm. Dann würde ich doch an seiner Stelle die Schnauze sowas von halten.
Dann würde ich mal doch nicht in der Öffentlichkeit sagen. Ja. Wie schnell irgendjemand dazu anstiften, ganz schnell was dagegen zu tun.
Richtig. Also wenn ich sein PR-Berater wäre, würde ich sagen, Junge, lass das sein. Hör auf damit. Also, ja, gut. Also, ja. LehrerInnen auch immer wieder ein beliebtes Thema. Bei mir in dieser Sendung, bei uns in dieser Sendung seit 12 Jahren fast schon.
Ach ja.
Ich möchte nochmal darauf
hin. Sie sind so arm dran. Also, es gibt so viele, so tolle Lehrer. Sie tun mir so sehr leid, in diesem System lehren zu müssen, ganz ehrlich.
Ja, es gibt aber auch extrem viele Vollpfosten.
Auch, völlig richtig, ja.
Ne, das darf man nicht vergessen. Ich bin sogar der Meinung, es ist die Mehrheit. Also es gibt ganz wirklich tolle Lehrer, das stimmt. Es gibt ganz viele tolle LehrerInnen. Aber es gibt die überwiegende Mehrheit sind wirklich, wie soll ich sagen?
Nicht so geeignet.
Nicht so geeignet ist gut, genau. Nicht so geeignet ist schön. Nicht so geeignet. Und wenn ein Lehrer keine Lehrer kennt, die nicht so geeignet sind, dann kennt er aus einem ganz bestimmten Grund jemanden nicht, der so nicht so geeignet ist. So. Bier?
Ja, es ist Zeit für Bier.
So. Also. Wir sind mal wieder in Einbeck. Wir sind beim Einbecker Urbock Dunkel. Wir wissen ja, Einbecker sind ja die Erfinder des Eukalyptusbonbons am Stiel. Das heißt, die haben das Bockbier erfunden. Wir haben die Einbecker Brauerei ja auch schon kennengelernt. Eigentlich besteht das Brauhaus, wie wir es heute kennen, erst seit 1967. Allerdings wurden schon 1794 alle Brauereien zu einer fusioniert, sodass eine einzige Stadtbrauerei entstand, woraus dann eben dieses Einbecker Brauhaus entstand. Das Bockbier als solches kommt also aus Einbeck, wir haben es hier also mit einem Original zu tun. Die Stammwürze beträgt 16,2 Grad Plato. Ich habe übrigens das letzte Mal die Bittere mit der Stammwürze verwechselt. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Also Stammwürze hat mit Bittere natürlich nichts zu tun. Also das muss ich an dieser Stelle nochmal richtig stellen. Ja, wir haben es hier also mit 16,2 Grad Plato zu tun. Das ist die Stammwürze. Über die Hopfenbittere habe ich leider keine Aussage gefunden. Wir haben es auf jeden Fall mit richtigem Hopfen zu tun und nicht mit Hopfenextrakt. Das ist schön. Und ich denke, wir werden dieses wunderbare Bier mal ins Glas eingießen.
Oh ja.
So. Dampfi, dampfi.
Oh ja, der Dampf ist schon wieder schön.
Gießi, gießi.
Das war ein wenig schnell. Schöner Schaum aber. Aber wirklich schöner Schaum, meine Güte. Das ist sehr hübsch. Das ist ja schon fast Guinness-artig. Super feiner Schaum.
Oh, das ist aber dunkler Bernstein.
Mhm.
Das ist ja Mahagoni.
Genau, ist ja auch dunkel, ne? Ja.
Ne? Oder?
So ist es.
Mahagoni.
Sehr gut.
Sehr schön. Hm. Sieht toll aus.
Uiuiui, ja.
Verriechen wir das Ganze mal.
Würzig. Würzig, würzig.
Ja. Stimmt. Röstaromen. Bisschen Hopfenbittere ist da drin.
Mhm.
Aber auch Vanille.
Ja, auf jeden Fall Vanille.
Und immer wenn ich sowas Würziges mit sowas Süßem habe, irgendwie, das ist ja auch so eine Süße drin, da bin ich immer so bei Kakao und Schokolade und so Zeug.
Mhm. Stimmt. Da ist aber auch irgendwie was Fruchtiges dabei. Mhm. Das hat ein bisschen süßer Apfel vielleicht. Ich weiß noch nicht so richtig.
Ja.
Bin mal gespannt.
Ich finde ja, Einbecker und Dithmarscher haben beide immer entweder Apfelsine oder Mandarine. Ich bin mir immer nicht so... Mhm. Kann sein, ja, dass ja, ja...
Passt besser so, orange. Mhm. Manche Sachen schmecken ja so nach Farben, ne? Das ist...
Wir trinken Bier ab jetzt synästhetisch, sehr schön. Ui. So ein bisschen getreidig, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist so eine... Ich hätte jetzt getippt, dass es der Hopfen ist. So eine leichte. Mhm. Ja, doch, so eine brotige Note.
Ja, tatsächlich.
Wirklich, ja. Es ist ja, spannend.
Schön. Ja, sollen wir mal probieren?
Sehr gerne.
Ja, dann Prost.
Prost. Huiuiui, ja, sehr malzig.
Mm.
Aber der Hopfen ist dann dicke, ne? Da kommt richtig.
Ja.
Bitterer Hopfen, schön.
Kommt hinten raus, so ein bisschen raus, ne? Ja, stimmt. Mhm. Aber schön. Rund und, also diese Runde, also das ist wieder so weich im Mund.
Ja, das ist Wahnsinn, das ist so weich auf der Zunge.
Mhm. Das ist so typisch Einbecker. Das Mundgefühl, was ich sonst nur von Dithmarscher kenne, ich weiß nicht, was die beiden da haben mit dem Brauwasser.
Ja, das kommt offensichtlich nicht von hier, weil hier ist das Wasser so hart. Es ist schön, das Weiche. Ich finde, das ist wie so ein kleiner Kampf auf der Zunge. Es wird süß und dann wird es wieder bitter.
Ja.
Wenn es wieder süß, dann wird es wieder bitter.
Ist schön.
Spannend. Also, das, ja, das ist echt klasse. Mandarine, Hopfen. Vanille, Hopfen.
Es ist wirklich schön hopfig.
Schön.
Und es hat für so ein norddeutsches Bier tatsächlich wieder ein bisschen, bisschen mehr Körper. Also es ist nicht so schlank wie ein Flensburger, aber auch natürlich nicht so voluminös wie ein bayerisches Bier. Das ist wirklich schön bitter. Ich mag das ja bei Bier gerne. Das ist übrigens auch gesund. Ja.
Aha.
Das ist das Gesunde am Bier, dieses Bittere. Das heißt, wenn man den Alkohol nun entzieht und wenn das jetzt alkoholfrei wäre, das wäre mega gesund. Weil es dann auch isotonisch ist und so.
Mhm.
Und dieses Bittere, wir sollen ja auch deswegen Chicorée essen und so, ne?
Oh ja, das stimmt, das habe ich auch schon oft gehört.
Ja.
Blumenkohl.
Yes, 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 yes.
Brokkoli, stimmt.
Mhm.
Hilft auch bei der Verdauung.
Total.
Die Bitterkeit.
Ja.
Espresso, mein Lieblingsgetränk.
Espresso. Ah. Ne? Das ist es.
Hm?
Espresso. So ein bisschen Espresso, so ein bisschen... Kaffee.
Ach, ja, stimmt.
Siehste, auf deine alten Tage.
Auf meine alten Tage habe ich noch eine wilde Assoziation. Ja. Unbewusst zu einem Bier. Ja.
Ach ja.
Das ist so schön weich, warm und rund im Mund. Das ist Wahnsinn.
Schön,
also
ne?
Bei so einem Bier erwartet man ja auch gar nicht so ein merkwürdig abweichendes Mundgefühl, finde ich. Das ist, da erwartet man Kohlensäure und also, schön.
Ist auch wirklich schön. 6,5 Alkoholvolumenprozent, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, hat dieses Bier, weil es ja ein Bockbier ist. Kann es ein bisschen mehr.
Geht aber gut runter und ist gleich weg.
Ja.
Ja, also für so ein Bockbier, ich sage also, euch, wenn ihr nicht so viel vertragt, so wie ich, trinkt das nicht einfach so weg, das ist gefährlich. Das nehme ich,
ja, denke. Und trinkt verantwortungsvoll.
Mhm.
Nicht wahr?
Nicht trinken und fahren.
Erstmal das und nie gegen den Durst trinken. Genau. Immer nur genießen und nicht, wenn man Durst hat, trinkt, dann trinkt man Wasser oder ich weiß nicht.
Ja, völlig richtig. Prost.
Mhm.
Okay, nein, jetzt muss ich mich stoppen auch hier. So schnell kippt man das.
Lecker. Kann man nicht anders sagen. Lecker. So, was machen wir jetzt mit diesem herrlichen Bier?
Ach ja, wir haben diese schwierige Skala von 1 bis 7. Das gefällt mir richtig gut.
Mhm.
Also richtig, richtig gut. Hm. Aber ich glaube, ich habe dieses Jahr schon so viele Sechsen und so vergeben. Aber ich möchte ihm gerne Sechs geben. Das ist richtig, richtig rund. Also ne? Im übertragenen und im wörtlichen Sinne.
Tatsächlich, ja.
Und
Ich finde die Flasche auch einfach genial. Die ist so wiedererkennbar. Das ist wirklich fantastisch. Also, ja, ich schließe mich dem an. Ich gebe diesem Bier auch 6 von 7 Punkten, weil es das einfach verdient hat, weil es toll ist. Man muss ja auch bedenken, das ist ja immer noch ein Bier, was nicht irgendwie Craft-Bier ist oder so, ne? Sondern das ist ja in Anführungszeichen ein ganz normales Bier, wobei ich diese Unterscheidung echt doof finde. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte da echt überhaupt nichts von. Das ist auch wieder so ein Ding. Das ist auch wieder nur, um sich abzuheben. Das ist nur wieder, um sich zu was Besonderem zu machen und ich weiß nicht. Ich finde, solange Bier Hopfen und kein Hopfenextrakt nutzt und egal, ob man das schmeckt oder nicht, interessiert mich nicht. Ich bin immer für so naturbelassene Sachen, das ist mir immer lieber irgendwie in bestimmten Zusammenhängen. Doldenhopfen wäre natürlich noch schöner, aber man kann nicht alles haben. So. Wenn man dann noch teilweise verschiedene Hopfen nimmt, fair enough, ist ja alles schön und gut, könnt ihr ja alles machen. Aber dieses, ich weiß nicht, ich finde Craft Beer manchmal so ein bisschen von oben herab.
Ja, es ist so, hat so eine Hipster-Note.
Ja,
ne?
Es gefällt mir überhaupt nicht. Egal. Ich finde, Einbecker ist wiedererkennbar, die machen ihr Ding. Die machen ein Bockbier, was nichts mit dem Bockbier aus Bayern zu tun hat, was auch gut so ist. Das Bockbier aus Bayern ist natürlich komplett anders und auch lecker, liebe Bayern, bevor ihr euch beschwert, das ist auch toll. Ihr macht eure Sachen, aber Einbecker macht halt einfach, was Einbecker macht und das ist auch gut und richtig so. Man soll die ja auch wiedererkennen, so wie man Flensburger ja auch wiedererkennt, so wie man Jefer erkennt und so weiter und so fort. Tolle Sache. Also ich bin begeistert. Die Einbecker Brauerei oder das Einbecker Brauhaus überzeugt mich, muss ich ganz ehrlich sagen, immer mehr. Entwickelt sich immer mehr so, kommt immer mehr in meinen engeren Favoritenkreis. So mit Dithmarscher zusammen sind die, werden die immer, also die steigen in meiner Gunst immer mehr.
Ja, da sind echt ein paar schöne Sachen dabei gewesen bisher.
Tatsächlich. Toll. Wirklich richtig toll. Also, wir haben verkostet von dem Einbecker Brauhaus, von der Einbecker Brauerei in Einbeck, das Urbock Dunkel und es gab völlig zu Recht 6 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Themen.
Oh ja, nächste Woche haben wir ein paar Musiklegenden dabei.
Oh.
Wir hören nämlich die Eels mit Eels Time. Und wir hören Sleater Kinney mit Little Rope. Sehr schön. Dann wird natürlich noch ein bisschen philosophiert und wir verkosten für alle, die uns im Internet hören, ein Flensburger Strandlager. Oh. Also hoffe ich mal, dass das Wetter ein bisschen sommerlicher wird. Das klingt, als müsste man es von der Hängematte aus genießen.
Ja, das weiß ich nicht, aber es hat auch ein bisschen mehr Alkoholvolumenprozente.
Das Gute ist im Strand, na gut.
Das weiß ich auch nicht so genau. Ist ja ein relativ neues Bier. Wir werden sehen, bis dahin, bis wir das probieren und klüger werden. Liked uns, teilt uns, geht im Shop einkaufen, macht ihr noch viel zu wenig, lauft mit uns rum, also ich meine mit unserem Namen und unserem F und so. Sieht schick aus, wirklich. Ist schick, kann man ruhig mal machen. Ist eine gute Sache und man tut nichts Böses damit und ihr lauft mit allem möglichen Quatsch rum auf euren T-Shirts, wirklich. Das ist ja wirklich.
Ey, wir brauchen Adidas, wenn ihr einen Feuilletöne haben könnt, ich bitte euch.
So, nämlich. Ist doch so, nicht? Wenn ihr nur mit all diesen ganzen Dingen fertig seid, übrigens auch überall, gerade bei Spotify und so, Folgen habe ich mir jetzt sagen lassen, ist ganz wichtig. For some reason. Keine Ahnung. Also das wäre auch nett, wenn ihr das machen würdet. Wenn ihr mit diesen ganzen Sachen fertig seid, das ist ja heute alles wegen dem Algorithmus und all diesem ganzen Mist. Also ich bin da wirklich, ich tue mich auch jedes Mal schwer damit, mit dieser Ansage. Aber es ist halt leider so. Auch wir sind da nun mal, ne, wir wollen ja auch gehört werden, logischerweise. Nicht nur im UKW, aber auch natürlich gerne im UKW. Wenn ihr also damit fertig seid, dann ist die Woche um und dann sind wir wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.